Sie hören den GM-Cocktail-Podcast von Rational.
Hast du zu hohe Erwartungen?
Wenn ich keine mehr habe, machen wir es andersrum. Ja. Dann bin ich ein zynischer alter Mann. Hm. Aber ich preise ein, enttäuscht zu werden. Ja. Aber das leitet nicht mein Verhalten.
Der Fachkräftemangel ist eine Illusion. Ob das noch Haltung ist oder schon Provokation, darüber spreche ich mit meinem Podcast-Gast. Ich treffe Dr. Martin Behle. Er ist seit 1. März 2023 als Chief Horeca Officer gruppenweit dafür verantwortlich, die Ausrichtung der Metro AG und der Ländergesellschaften weiter voranzutreiben. Ist er Rulebreaker oder ein Macher mit Haltung? Oder beides? Ich bin André Claude Purat und dies ist der GM-Cocktail-Podcast von Rational, exklusiv auf Hospitality Pioneers. Hallo Martin.
Hallo André.
Als wir uns das erste Mal persönlich trafen, da war ich mit meinem Team bei euch hier in Düsseldorf in der Zentrale der Metro AG und du kamst rein, unkonventionell, locker, im Pulli, mit Jeans, mit schweren Schuhen. Sind dir Äußerlichkeiten im C-Level wurscht?
Ja.
Warum?
Weil ich glaube, es geht um Inhalt und weniger um Verpackung.
Bist du damit angeeckt?
Oft.
Wie gehst du damit um?
Ich versuche, den Gegenüber oder die Gegenüberin zu verstehen.
Du genderst.
Das habe ich auch noch nie gemacht. Ja. Ich versuche, das Gegenüber, ja. Ich glaube, den Begriff gibt es auch, ja. Zu verstehen, auch zu respektieren und stelle dann fest oder sage dann, okay, das sind unterschiedliche Sichtweisen. Hat sich aber in den letzten Jahren, gibt es das gar nicht mehr. Muss ich ganz ehrlich sehen. Vielleicht ist es auch einfach so, dass die Menschen daran gewöhnt sind, dass der Behle ab und zu mal anders durch die Gegend rennt. Aber hier bei der Metro gibt es keinen Dresscode. Hm. Und das ist eben etwas, was ich glaube, der durchaus dem Zeitgeist entspricht.
Öffnet sich so manche Tür durch deine Andersartigkeit in diesem Level?
Was meinst du damit?
Wenn du auf Leute triffst, die vielleicht eher konventionell unterwegs sind. Und du kommst so, wie du bist, einfach authentisch.
Also ich glaube, in der Summe öffnet es, aber es schließt auch Türen. Also ich glaube auch durchaus, dass der eine oder andere oder die eine oder die andere sich davon irgendwo irritiert fühlt und eher auf Distanz geht. Aber natürlich öffnet es auch Türen. Mhm. Und wir befinden uns in einer Branche der Gastronomie und der Hotellerie. Okay, Hotellerie gibt es natürlich auch, Formalismen. Aber wenn man jetzt mal diese Branche unter dieser Branche subsumiert, da ist ja ganz viel menschlich.
Ja.
Und da geht es nicht darum, im Anzug mit Krawatte durch die Gegend zu rennen. Ich stell mir gerade mal vor, ich wäre jetzt im Vertrieb und würde bei einem Gastronomen vorstellig werden, einfach so, und hätte einen Anzug mit Krawatte.
Ja.
Ich glaube, das würde eher eine Tür schließen, meine Meinung.
Ich sehe das genauso. Also wir von Rational, wenn wir zum Küchenchef gehen, in die Küche, haben wir natürlich auch eine Kochjacke an. Ich finde das auch, also nicht nur auf Augenhöhe zu kommunizieren, sondern auch irgendwo mit derselben äußeren Identifikation, mit der Aufgabe, ja, mit denen ins Gespräch zu kommen.
Also wenn du Koch bist, dann würde ich auch eine Kochjacke tragen. Aber ich stelle mir gerade mich vor, ja, in der Kochjacke, ja, das fände ich ja schon wieder
an. Das
wäre Anbiederei, ja, und das wäre ja eigentlich schon eher was. Es hätte ja schon eine gewisse Komik.
Ja, ist auch eine Verkleidung dann.
Ja, auch das.
Du hast mal gesagt, der Fachkräftemangel sei eine Illusion. War das Ausdruck tiefer Haltung oder bewusste Provokation?
Das war weiß ich gar nicht. Also ich glaube, Fachkräftemangel, was ich damals, ich weiß gar nicht mehr, weil ich das gesagt habe. Ich sage mal, es gibt einen Arbeitskräftemangel, aber keinen Fachkräftemangel. Also natürlich gibt es auch hier und da Fachkräftemangel, aber wir haben vor allem in der Gastronomie einen Arbeitskräftemangel. Ja, die Leute, auch im ungelernten Bereich, kriegt man die Leute nicht.
Ja, was denkst du, woran das liegt?
Ich glaube, dass die Corona-Zeit schon, ich meine, das ist ja keine neue Erkenntnis, die Corona-Zeit hat schon ihre Spuren hinterlassen. Und viele Leute sind aus der Branche abgewandert. Und auch viel Presseberichterstattung, auch im Nachgang, war ja jetzt nicht gerade so förderlich, die Branche als attraktiv darzustellen.
weil es eine Lüge ist per se oder weil es eine Schönmalerei ist? Oder warum ist die Branche nicht so, wie sie eigentlich wirklich ist in der Außendarstellung?
Also, ja, eine interessante Frage. Du gibst mir jetzt zwei Optionen. Ja. Schönmalerei oder Lüge. Also ich würde mal sagen, wie in jeder Branche gibt es Licht und Schatten. Hm. Punkt.
Ja. So.
Aber glaube ich, dass diese Branche viel mehr Möglichkeiten den Menschen eröffnet, als hinlänglich bekannt. Hm. Davon bin ich überzeugt. Hm. Schau mal, du kannst innerhalb eines Restaurantbetriebes oder auch in der Hotellerie, du kannst dich so weiterentwickeln. Hm. Du kannst die ganze Welt kennenlernen, insbesondere der Hotellerie. Das sind ja polyglotte Menschen. Was hat man da für Erlebnisse? Ich habe oft genug schon mit jungen Leuten gesprochen, die sagten, ja, ich war schon, ich habe schon in Australien gearbeitet und in Südamerika gearbeitet. Wahnsinn.
Ja.
Ne? Und vielleicht sollten wir uns ein bisschen mehr auf die positiven Sachen konzentrieren und nicht immer, mag sein, dass das ein bisschen deutsch ist.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein typisch deutsches Phänomen,
ja,
oder?
Immer so das Glas halb leer. Ne? Ja. Ich glaube, dass und insbesondere, das ist mir total wichtig, warum bin ich in der Branche? Weil man so viel mit Menschen zu tun hat.
Ja.
So viel sozialisiert, so viel interagiert. Wo kann man das sonst? Als zum Beispiel als in der Gastronomie, in der Hotellerie.
Ja. Und man hat sofort Ergebnisse sozusagen. Ne? Gerade wenn es um Dienstleistung geht. Du siehst sofort, was deine Arbeit für eine Wirkung erzielt am Gast.
Das ist eine wunderbare Überleitung. Das hört sich jetzt so an, als ob wir das abgesprochen hätten.
Aber du kennst die Fragen nicht. Das kann man so mal sagen.
Aber das ist, weil ich zitiere immer eines meiner Schlüsselerlebnisse. Was mich so fasziniert in dieser Branche, und da habe ich mal irgendwann vor vielen Jahren eine Service-Mitarbeiterin in einem ganz normalen Restaurant gefragt. Wir hatten nur ein bisschen gequatscht. Und sie sagt, was treibt dich an? Ne? Du bist mehrsprachig, etc., etc. Und Schichtdienst zu leisten, am Wochenende zu arbeiten und so weiter. Warum machst du diesen Service-Job? Sagt sie, weil genau diese Unmittelbarkeit, die du gerade gesagt hast, ich bekomme unmittelbares Feedback von meinem Gast. Und wenn der lächelt und ich ihm ein Stück weit sein Leben in dem Moment schöner mache, das ist für mich ein Geschenk. Und ich finde, das sagt alles, oder?
Das ist eigentlich eine Dopaminmaschine, die Hospitality, oder?
Ja, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Das würde ja dann unter Umständen wieder jemanden auf den Plan rufen und sagen, ich habe ja schon gesagt, das ist suchtgefährdend.
Alle drogenabhängig.
Alle drogenabhängig. Aber ich glaube das auch.
Mhm.
Ich meine, als ich mit dieser Branche in Berührung kam, war ich schockiert. Nach einer gewissen Weile, erstmal musste ich so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln und plötzlich habe ich gemerkt, als ich dann aufmachte, da wollte ich nie wieder weg.
Ja. Geht mir auch so. Ja. Und ich habe ja nun Koch gelernt. Also, mich hat es ja zu rational getrieben, auch weil es noch immer mit dieser Branche zu tun hat. Also wäre das jetzt eine völlig andere Branche und wir würden jetzt irgendwas herstellen für, weiß ich nicht, welchen Industriezweig, würde mich gar nicht so anmachen.
Ey, ich könnte mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Und ich bin jetzt von der Ausbildung als Ingenieur und so weiter eigentlich und einer wissenschaftlichen Karriere davor eigentlich völlig anders konditioniert gewesen. Mhm. Und dann, ich war ja bei eurem Wettbewerber, Convoterm damals, und dann lernte ich diese Branche immer sukzessive immer mehr kennen und da war es um mich geschehen.
Ja. Du plädierst dafür, Digitalisierung frühzeitig voranzutreiben, statt auf Probleme zu reagieren. Ist das Mut oder Pflicht? Und wie hartnäckig muss Haltung per se sein in dem Zusammenhang?
Also ich glaube, wenn du die Digitalisierung, ich meine, Digitalisierung kann man jetzt auf verschiedenen Ebenen diskutieren, aber wenn du es auf die Gastronomie beziehst, ich glaube, dass du heute gar keine Chance mehr hast oder perspektivisch keine Chance haben wirst, wenn du dich nicht mit Digitalisierung auseinandersetzt. Das setzt, ob das jetzt das reine Kassensystem angeht, was das Management von Reservierungen angeht. Allein das. Das alles noch händisch zu machen, ist fehleranfällig, kostet viel mehr Geld im Operativen. Aber es geht viel weiter hinaus. Die Gastronomen, die auch Social Media für sich beherrschen.
Da gibt es ja echt einige Ikonen, die
krass,
sehr, sehr aktiv sind.
Ja, aber du siehst aber auch den Erfolg.
Ja.
Bestes Beispiel, einer hier in Düsseldorf, Toni Askitis. Hashtag, weiß ich nicht, Ask Tony. Hm. Sommelier
ja.
hat in Düsseldorf sein Pommes und Wein. Das Ding, das Konzept ist geil, aber es wird auch getragen durch seine Omnipräsenz in Social Media. Hm. Und das muss doch jedem in die Birne gehen, dass du hast da eine sehr preiswerte Art und Weise, wie du kommunizierst,
ja.
wie du deinen Gast erreichst.
Vor allen Dingen auch in einer unheimlichen Geschwindigkeit.
Ja, unmittelbar.
Ja,
ja alles in Echtzeit.
Ja.
Und da kann ich immer nur sagen, ne? Hört die Signale,
ja. ne?
Macht das.
Du hast Maschinenbau studiert in Wuppertal?
Und in Bochum.
Und in Bochum. Promoviert hast du in Bochum?
Ja.
ja? Was hat dich dann schlussendlich in die Gastro gebracht?
Erst war ich wissenschaftlich unterwegs, dann hatte ich keinen Bock mehr darauf. Und dann landete ich erstmal bei einem Unternehmen mit Klimatechnik und so weiter.
Du hast Luftströme gemessen, ne?
Ja, irgendwas so mit Luft. Scheiß haben ja. wir heuer, also ich hab in Luftströme ja. Ein bisschen simplifiziert, hat ja. alles mit Thermodynamik zu tun.
Ja.
Aber das ist, ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren einen Brief gekriegt, herzlichen Glückwunsch, 25 Jahre Promotionsjubiläum. Ja. Da habe ich gedacht, scheiße.
Stimmt, da war ja was.
Schon lange her. Und dann bin ich irgendwann Entwicklungschef geworden von so einer Bude, die Getränkekühlung machte. Mhm. Und dann war ich da in England auch da verantwortlich dafür und dann hatte ich wieder keinen Bock und dann wurden die von einem Konzern gekauft, der saß in Amerika und so rutschte ich dann in die USA und war dann entwicklungsverantwortlich für Europa und Asien.
Ja.
Aber immer noch in meinem Beritt, aber alles Food Service. Es war schon alles Food Service. Größter Kunde war damals McDonald's.
Hm.
Ja, und dann irgendwann fing ich an, Kombidämpfer zu bauen und Speed-Ovens zu bauen. Und plötzlich war ich mittendrin.
Ja.
Und lernte diese Branche eben viel mehr von der Küche aus kennen. Und das war's. Bumm.
Ja. Und nicht wieder weggekommen, quasi.
Nicht mehr weggewollt.
Ja.
Nicht mehr weggewollt.
Und jetzt planst du quasi, du bist mit einer der Organisatoren von Chefs in Town in Düsseldorf, mhm. was ja schon, ich glaube, dann das zweite Mal jetzt stattfindet, ja. richtig, dieses Jahr. Was macht das mit dir, wenn du so viele Protagonisten irgendwie zusammenbringst in einer Stadt und so viel Wirkung erzielst für die Hospitality? Was macht das mit dir persönlich?
Ein Kloß im Hals, Dankbarkeit, Verantwortungsgefühl dafür, dass ich keinen Bullshit damit mache.
Mhm.
Ist
das verloren gegangen in dieser Gesellschaft, Verantwortung zu übernehmen für solche großen Themen?
Also das würde ich so pauschal nicht sagen. Ich glaube, dass es durchaus Menschen gibt, die einen gesunden Kompass haben und auch wissen, wenn sie Verantwortung übernehmen, dass das auch nicht nur einfach ein Streifen auf der Schulter ist, sondern auch eine Last, die auf den Schultern ruht. Also das würde ich so pauschal nicht sagen. Es gibt sicherlich Menschen, die das etwas lässiger sehen, aber was da ja passiert, gerade jetzt bei so einem Beispiel wie bei Chefs in Town, da kommen ja Menschen, weil sie anderen Menschen vertrauen, in diesem ja. Falle oft genug auch mir.
Hm.
Und das war damals, als wir das letztes Jahr das erste Mal gemacht haben, da muss ich sagen, ich hatte schlaflose Nächte. Ich stand ja im Wort. Wir haben ja nie was sowas gemacht. Wir sind ja auch keine Eventmanager. Wir haben ja einfach aus dem Bauch heraus und gestartet. Ja, und da war mir schon flau im Magen, aber es hat ja geklappt, ja. Gott sei Dank.
Und wir sind dieses Mal dabei.
Ich bald.
Ja.
Gott sei Dank.
Die Hospitality hat sich im letzten Jahr sehr, sehr stark gemacht und schlussendlich fanden wir uns im Koalitionsvertrag wieder. Du bist auch einer der Befürworter der 7% gewesen. Dauert dir das prinzipiell alles viel zu lange oder braucht diese Branche noch mehr Geduld?
Was meinst du mit dauert es zu lange?
Na, dauern dir solche Prozesse zu lang? Also ich meine, stark aufstehen und uns wirklich
Ich habe überhaupt nicht mehr verstanden, dass man die 7%, die man dann applizierte, wieder zurückgenommen hat. Und zu der Zeit war das ja so, dass wir permanent auch in Berlin unterwegs waren und auch mit vielen Vertretern der Bundesregierung damals gesprochen haben. Und und man auch immer wieder ermutigende Signale bekommen haben, zu sagen, okay, die 7% bleiben, bis sie dann plötzlich weg waren.
Ja.
Also von daher, wenn du die Frage stellst, dauert das zu lang? Absolut. Was wir jetzt, seit anderthalb Jahren ist ja die Entscheidung aus, damals die 7 wieder auf die 19 zu drehen, dass wir jetzt bis zum Ende des Jahres brauchen, das ist verlorene Zeit.
Ja, ist das Strategie, so lange zu warten?
Nein, das glaube ich nicht.
Nee?
Also ich will es nicht hoffen. Jetzt hört man natürlich schon wieder die ein oder andere Stimme, so nach dem Motto, ja, ob das denn jetzt wirklich vernünftig ist bei dem Haushalt, also auch da wieder, Völker hört die Signale. Ja. Ich will und kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nochmal, dass es erst zum 1. Januar kommen soll, Akt des Zeitgewinns ist, um in irgendeiner Weise die Entscheidung, die er im Koalitionsvertrag niedergeschrieben hat, zu kassieren.
Ja, das wäre ein Skandal.
Das wäre
mehr als das.
Das wäre es, und das würde sicherlich dieser Branche massivsten Schaden zufügen, weil ich glaube, dass viele Betriebe heute mit einer Ergebnissituation durch die Gegend rennen, die langfristig nicht tragbar ist, und dass sich der ein oder andere sicherlich sagt, ich halte das jetzt durch, weil dann habe ich wenigstens wieder mal eine schwarze Zahl.
Ja.
Aber wenn dann das Signal käme, wir haben das zwar behauptet, aber wir tun es dann trotzdem nicht, dann wird es sportlich.
Glaubst du, dass diese Politikverdrossenheit sich verstärken würde, wenn so eine Entscheidung noch länger auf die Bank geschoben werden würde oder kassiert werden würde? Also heute ist ja unser Thema Haltung. Was würde sich an der Haltung verändern in der Gastronomie, wenn so eine politische Entscheidung weitreichende Folgen nach sich zieht?
Also ich glaube, das ist generell so, dass jede politische Entscheidung, jede politische Verkündung, wenn sie denn dann kassiert wird, nach der Wahl oder im Laufe des Prozesses, sehr schwer zu erklären ist und zur zunehmenden Politikverdrossenheit beiträgt. Ich glaube, das, was die aktuelle Regierung tunlichst vermeiden muss, und das ist unabhängig der 7% oder nicht ausschließlich für die 7% gesprochen, ist ihre Aussagen und ihre Versprechen zu halten. Und ich glaube nicht, dass wir noch viele Schüsse haben, bevor wir politisch in ein Fahrwasser geraten, das wir bestimmt nicht alle wollen.
Brauchen wir eine größere Kraftanstrengung in der Gesellschaft, gerade wenn es um die Verbände geht, um Lobbyorganisationen geht, um große Companies geht, die in der Hospitality eine Rolle spielen, brauchen wir eine größere Kraftanstrengung? Um mehr mehr Sichtbarkeit zu erzeugen?
Das fängt damit an, ja, die Antwort ist klar, ja, natürlich. Wir sind natürlich keine Branche wie die Automobilindustrie oder die Chemieindustrie oder die Stahlindustrie, wo es 3, 4, 5, 6, 7 Spieler gibt, die 90% ihres Beitrags zum GDP machen. Wir haben hier eine hochfragmentierte Welt von 200.000 Betrieben plus minus. Und das ist auf der einen Seite wunderschön, aber auf der anderen Seite ist es eben auch schwer, hier mit einer Stimme zu sprechen und hier eine gewisse Kohäsion herbeizuführen. Jetzt haben wir den DEHOGA, wir haben aber auch andere Verbände, die oft aber auch nicht so direkt und unmittelbar miteinander sprechen. Und ich glaube, dieses Zusammenbringen aller und wirklich in einer Stimme und mit der nötigen Vehemenz auch immer wieder für die Sache einzutreten. Das haben wir einmal jetzt beobachtet, jetzt in der 7%-Debatte. Das fand ich sehr gut, wie dann plötzlich alle so zusammenrückten und sagten, wir haben alle das gleiche Ziel. Das sollte ein Dauerzustand sein.
Gibt es eine innere Einstellung, die dir geholfen hat, als die Metro gegen die Anhebung der Mehrwertsteuer aufgestanden ist? Ist die Glaubwürdigkeit eine reine Moral oder eine Strategie?
Also, du hast vorhin, haben wir über Verantwortungsgefühl gesprochen. Mhm. Und mein Verantwortungsgefühl gegenüber der Branche, die ich zutiefst liebe, reicht eigentlich schon aus. Und da ich weiß, dass ich eine Stimme habe, die auch von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen gehört wird, ja, wäre es meiner Meinung nach das wäre für mich ein innerer Skandal, wenn ich dann diese Stimme nicht erheben würde.
Ja.
Dass das auch aus Sicht des Unternehmens Metro von hoher Relevanz ist, ist ganz klar. Aber ich gebe mal ein Beispiel. Als wir, und das ist eben das, was ich unter Wir-Gefühl verstehe. Als wir das letzte Mal vor anderthalb Jahren um die 7% kämpften, um die Beibehaltung der 7%, stand ich zusammen mit einem Kollegen von Transgourmet auf einer Bühne.
Ja.
Auch das finde ich ganz wichtig, dass man dann mal den Wettbewerb lässt und sagt, okay, wir subsumieren uns alle unter ein und dasselbe Ziel.
Ja, vor allen Dingen denkt ihr nicht von hier bis zur Tapete, sondern seht das große Ganze.
Und das große Ganze ist die Vielfalt, die wir brauchen in diesem Land an Gastronomie und nicht nur aus geschäftlichem Interesse von Transgourmet oder Metro heraus, sondern alleine als Bürger. Ja, ich stelle mir vor, dass wir irgendwann nur noch systematisiert sind.
Furchtbar.
Ja, ich meine, Systemgastronomie heute wird auch immer diverser. Mhm. Das ist ja auch gut und das wird auch nicht aufzuhalten sein. Und es ist ja auch nicht per se schlecht. Aber die Individualgastronomie und all das, was da dran hängt, das gehört genauso dazu. Und am Ende, wir haben mal irgendwann so einen, kennst du vielleicht, dein dritter Ort.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja.
Ja, dort, wo
wir so. Zu Hause an der Arbeit und in der Kneipe quasi.
Genau, zu Hause das erste, Arbeit das zweite. Ja.
Das war ein genialer Spot. Also wirklich genial. Der ging unter die Haut.
Ja, fand ich auch. Das war aber noch andere Zeiten. Mhm. Das war mitten im freaking Lockdown. Mhm. Meine Güte.
Ja, das ist wie die Werbung eines großen Einzelhändlers immer kurz vor Weihnachten. Wenn die so zeigen, dass irgendwie Oma und Opa angerufen werden, auf dem AB wird drauf gesprochen, du, wir schaffen es dies Jahr nicht, schöne Weihnachtsfeiertage. Das geht natürlich auch kurz vor Weihnachten unter die Haut, ne? So ähnlich war das auch.
Ja.
Du hast einen politischen Dialog mit Haltung gefordert, irgendwann mal. Wie verhindert man, dass das zur rhetorischen Waffe oder zur weichen Kompromissspirale wird?
Alles, was, also einen politischen Dialog mit Haltung. Heißt, ich habe eine Meinung, ich bin offen für Gegenargumente, aber ich vertrete sie, auch wenn sie vielleicht nicht opportun ist. Mhm. Wenn man dem folgt, kann das ja gar nicht aufweichen oder so. Ich meine, natürlich benutzen Leute Worte wie Haltung gerne. Und manchmal zu Recht, manchmal weniger zu Recht, manchmal einfach nur, weil es ein nettes Buzzword ist. Mhm.
Genau wie die Meinung, ne, die man immer hernimmt,
also,
und sagt, das ist ja meine Meinung, ich darf sie auch äußern, natürlich. Aber.
Gut, auch das im Rahmen der Möglichkeiten. Also ich halte nichts davon, gewisse Meinungen, die von irgendwelchen Leuten kundgetan sind, da bin ich dann, jetzt rutschen wir aber in politische
Fragen. Ja, lieber nicht.
Rein. Also wollen wir jetzt gar nicht rein, aber ich finde, es fängt immer damit an, fängt dann an aufzuweichen, wenn deine Haltung im Prinzip ein Gummiband ist.
Mhm.
Wenn ich die individuell einsetze, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger und mehr mir Gedanken darüber mache, was die Konsequenzen meiner Haltung sind und dann plötzlich Angst bekomme.
Ja. Aber man braucht auch ein großes Toleranzpotenzial einfach in sich, ne? Wenn man eine gewisse Haltung vertritt und dann feststellt, die Gegenseite ist vielleicht nicht unbedingt auf der gleichen Linie.
Das fängt damit an, andere Meinungen zu respektieren.
Ja. Ist Respekt verloren gegangen in dieser Gesellschaft?
Ich fühle mich nicht in der Lage, wirklich ein Ja oder Nein zu geben. Gefühlt ja. Ich finde, die Debatten sind sehr verroht.
Hm.
Aber dann habe ich letztens noch irgendwann so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme aus dem Deutschen Bundestag aus den 60er Jahren gesehen,
ja,
wo die Leute sich an die Gurgel gegangen sind. Da habe ich gedacht, naja, die konnten sich aber auch da schon ganz schön fett streiten.
Ja, das war eine andere Art von Streitkultur.
Es mag sein, die lagen vielleicht politisch auch nicht so weit auseinander.
Hm. Wie findest du eigentlich Hierarchien?
Das ist ja geil, Mann. Ich glaube, Hierarchien braucht man, aber weniger, um den Befehl durchzusetzen, als die Verantwortung zu identifizieren. Mhm. Was ich damit meine ist, wenn du an der Spitze einer hierarchischen Pyramide bist, trägst du die ultimative Verantwortung.
Ja.
Und wenn man so Hierarchie lebt, dann ist sie gut.
Aber als Machtinstrument wird es gefährlich. In jedweder Form, oder?
Hierarchie impliziert, dass man eine gewisse Macht hat. Hm. Wobei ich Macht immer in Anführungsstriche setze, habe ich ja auch gerade mit meinen Fingern. Weil das Wort negativ belegt ist. Ich glaube, es geht um den verantwortungsvollen Umgang damit, dass man Anweisungen geben kann und dass man, dass man darüber bestimmen kann, ein Stück weit, was andere gegebenenfalls zu tun haben. Persönlich glaube ich, dass, bleiben wir bei diesem komischen Wort Macht. Macht, beim Militär macht man dir irgendwelche Sternchen auf die Schulter und plötzlich hast du Macht. Mhm. Aber was ist denn, wenn die Leute diesen Sternchen nicht folgen? Weil sie sagen, der Typ in dieser Uniform, der hat der überzeugt mich nicht. Also außerhalb des Militärs ist Macht geliehen. Mhm. Und nicht von der Organisation oder dem Chef darüber, sondern von den Mitarbeitern, den Kollegen,
ja,
die mit einem arbeiten. Und wenn die keinen Bock mehr haben, entweder kündigen sie oder sie machen Dienstvorschrift oder Gott weiß was. Und dann ist das plötzlich, diese ganze Hierarchie und alles, was man da damit theoretisch verbinden kann, Luft.
Theoretisch hat ja auch der Gast eine ultimative Macht in der Hospitality.
Sieht man ja auf den Google-Bewertungen.
Ja. Und im Grunde braucht es ja neue Marketingstrategien, sowas wie das ganze Influencertum, die potenziellen Machthaber, die Gäste bei Stange zu halten, oder? Also da gibt es ja auch viele Beispiele. Du hast ja vorhin noch ein Beispiel aus Düsseldorf genannt, ein Influencer oder jemand, der sehr, sehr stark auf Social Media ist. Ist das ein Machtinstrument grundsätzlich?
Du meinst Social Media als Machtinstrument? Das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite brauchst du es, glaube ich, heute zunehmend, um, wie du selber sagst, in Echtzeit zu kommunizieren und auch eine Wahrnehmung zu schaffen für das, was du tust, respektive dein Unternehmen. Auf der anderen Seite erzeugt es natürlich, kann es natürlich auch Gegenbewegungen erzeugen, dass Leute dann, wie nennt man das, einen Shitstorm machen oder sonst was, der dir natürlich auch zum Nachteil erreichen kann. Ja. Aber dafür brauchst du auch kein Social Media. Du brauchst ja einfach nur, nur auf Google zu gehen. Und wenn ich das manchmal sehe, berichten mir natürlich auch ab und zu mal Gastronomen, die dann sagen, da war jemand, der hat gegessen, ist weggegangen. Ich habe gefragt, war alles okay, alles okay.
Hat aufgegessen wahrscheinlich noch.
Hat aufgegessen und dann zwei Tage später lege ich eine Google-Bewertung mit null Sternen und mit einem totalen Verriss. Hm. Da kann ich immer einem Gastronomen sagen, drauf reagieren.
Hm. Sowieso, nicht löschen,
nee,
wenn man es überhaupt löschen kann.
Kann man ja, glaube ich.
Nee, kann man nicht, aber
freundlich drauf reagieren.
Ja.
Ja, nicht drauf prügeln, aber man kann dann mit der eigenen Rhetorik ja durchaus auch da mal den Ballon platzen lassen.
Ja, auf jeden Fall. Die Branche ist verrückt, warmherzig, widerstandsfähig, aber fragil. Das sind deine Worte gewesen. Mhm. Wie prägt das dein Verhalten in Geschäftsentscheidungen?
Nur wegen der Attribute, die du gerade nanntest. Die Attribute sind die, die mich dazu in dieser Branche in diese Branche gebracht haben und mich auch in dieser Branche haben bleiben lassen. Die begründen meine Sympathie, meine Emotionen für die Branche. Unternehmerische Entscheidungen treffe ich natürlich mit dem Wissen um diese Attribute, aber da gibt es natürlich noch tausend andere Parameter, die man berücksichtigen muss und die jetzt weniger mit den eigenen Emotionen zu tun hat. Aber versuche ich, Entscheidungen so zu treffen, dass sie dieser Branche gut tun? Auf jeden Fall. Denn jede Entscheidung, die ich unternehmerisch treffe, sollte zum Ziel haben, dass wir unserem Kernkunden und dieser Branche was Gutes tun. Punkt.
Hm. Wir lieben beide diese Branche. Das ist kein Geheimnis.
Ja.
Hast du jemals den Glauben an diese Branche in Frage gestellt?
Nein.
Amen.
Ja.
Ja. Letzte Frage vor der Rubrik. Also es gibt eine Rubrik, vier Schlagworte, ein Statement dazu, aber die letzte Frage vor der Rubrik. Was enttäuscht dich so richtig?
Menschen. Öfter mal.
Hast du zu hohe Erwartungen?
Wenn ich keine mehr habe, machen wir es andersrum.
Ja.
Dann bin ich ein zynischer alter Mann.
Hm.
Aber ich preise ein, enttäuscht zu werden.
Ja.
Aber das leitet nicht mein Verhalten.
Gute Antwort. Vier Worte, vier Schlagworte, ein Statement. Loyalität.
Grundlage des Miteinanders.
Technisierung der Küche.
Wichtig.
Demokratie.
Essentiell. Und verletzlich.
Mhm. Regeln.
Bilden den Rahmen.
Bist du ein Rulebreaker?
Ja.
Wie fühlt sich das an?
Aber das hört sich immer so ein bisschen so rebellisch an, ja?
Ja, ist auch rebellisch.
Ja, dieses Attribut habe ich auch schon öfter mal gehört über mich selbst. Ich glaube, man muss Regeln respektieren,
ja,
um sie zu brechen. Aber nicht im Sinne von, also es darf nie, das ist ja immer so eine Sache, Regeln brechen hört sich immer so radikal an.
Ja.
Ich glaube, eine gewisse Unschärfe bei Regeln sollte man akzeptieren.
Ja.
Das bedeutet aber, es gibt bestimmt auch Regeln oder es gibt ganz sicher Regeln, für die ich eintrete und wo es für mich auch nur Schwarz-Weiß gibt. Also das nicht. Also es ist nicht so, dass... Wo ist eine Regel, die man brechen kann? Das ist nicht meine Mentalität. Aber da, wo ich denke, ja, da kann man, das muss nicht sein, ja, da teste ich es ja auch gerne mal.
Oder in Frage stellen. Darf man?
Muss man.
Ja.
Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass wir nicht völlig wie die Lemminge immer allen Regeln blind folgen und vertrauen. Die Hinterfragung. Und jetzt habe ich eine wissenschaftliche Ausbildung. In der Wissenschaft ist die Grundlage des Hinterfragens.
Und den Beweis antreten.
Ja, und ich finde, also man kann Regeln respektieren, aber man muss sie auch in Frage stellen können.
Was ist dein Plädoyer für Haltung?
Dazu, wenn ich Mentoring machen darf, hier im Unternehmen oder sonst wo, sage ich immer, es gibt zwei Dinge, die du als Führungskraft haben musst. Achtsamkeit, sowohl für dein Gegenüber, aber auch für dich selbst.
Ja.
Und Haltung. Und dann sage ich, und jetzt fang mal an, alle, die du so aus dem Lehrbuch für Führung, alle Attribute kannst du darunter subsumieren. Am Ende kommt es darauf an, dass du diese beiden Hauptattribute erfüllst. Und dementsprechend, Haltung ist etwas elementar Wichtiges und manchmal so schwer.
Hm.
Weil manchmal möchte man sich verkriechen, manchmal möchte man sagen, ja, du hast ja, und dem Konflikt aus dem Weg gehen. Aber dann kommen wir wieder zurück zu dem Thema. Ich glaube, wenn man den Gegenüber und die andere Meinung respektiert, kann man trotzdem mit seiner Haltung seine eigene Meinung vertreten, auch wenn es vielleicht unangenehm in der Konsequenz wird. Und ein guter Vorgesetzter, wenn man das jetzt mal auf ein Arbeitsverhältnis reduziert, wird Haltung auch vom Untergebenen, wobei dieses Wort Untergebenen...
Das ist furchtbar, ne?
Ein furchtbares Wort. Alleine das ist
genau wie Personal.
Ja. Genau. Aber der würde auf jeden Fall diese Haltung respektieren und als etwas Konstruktives sehen.
Ja.
Ist das immer so?
Nee.
Leider nein.
Leider nein. Du bekommst 100 Milliarden Euro Sondervermögen, auch so ein Unwort, Sondervermögen. 100 Milliarden Euro bekommst du für Bildung. Was machst du damit?
Also du meinst 100 Milliarden,
die du ich bekommst Bildung. 100 Milliarden Euro und darfst entscheiden, im Bildungssektor für die richtigen Investitionen zu sorgen. Was machst du damit?
Oh, jetzt stellst du mir eine Frage. Also das wäre anmaßend, darauf jetzt eine richtige, eine gute Antwort zu geben oder zu glauben, dass man damit recht hat. Ich persönlich glaube, dass man viel da reinstecken muss, dass die Kinder, bevor sie überhaupt in die Schule gehen, und wenn sie dann in der Schule sind, auch durch das Elternhaus eine Kultur der Bildung und des Wertesystems mitbekommen.
Also Erwachsenenbildung quasi.
Nein. Ja, oh, vielleicht doch, genau das. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass man, ja, boah, das ist so schwer. Ich glaube, dass vieles in Elternhäusern besser gemacht werden kann, dass es den Kindern sowohl in der, dass den Kindern Werte mitgegeben werden, die auch zum Beispiel unsere Demokratie unterstützen, ja, zum Beispiel.
Und weniger anfällig machen für
zum Beispiel
Störer.
Nettes Wort, Störer. Ja. Aber du weißt, was ich meine, ja, glaube ich. Ne? Ich finde, dass wir ein super Hochschulsystem haben. Wir haben immer noch ganz viel, wenn ich das vergleiche mit den USA, wo man ein Scheißvermögen dafür braucht, um an der Universität zu studieren. Entweder man kriegt ein Stipendium oder man hat nach dem Austreten aus der, wenn man seinen Bachelor oder Master gemacht hat, einen Haufen Schulden. Dass wir das nicht haben, dass wir hier ein öffentliches Schul- und Bildungssystem und Universitäts- und Hochschulsystem haben, ist schon mal grandios. Ist viel besser als käuflich zu erwerbende Schulbildung, die nämlich dann zu einer sozialen Spreizung
führt. Ja, das schafft Eliten, die...
Genau, die bleiben aber jetzt genau das. Ne? Die Eliten in den USA, das ist ganz interessant, die Highschools in den USA, die werden von lokalen Steuereinnahmen finanziert. Das bedeutet, wenn ich in einem Neighborhood groß werde, das eher wenig Steuern zahlt, weil arm, dann ist auch die Schulbildung in der Highschool schlechter.
Ja.
Das heißt, man schafft da schon die Grundlage dafür, dass, wenn man aus schwächeren Verhältnissen kommt, gar nicht die Privilegien genießen kann, eine vernünftige Bildung zu bekommen.
Das ist wie so ein Zirkelbezug quasi.
Ja, genau das. Ja. Das ist es schon. Und ich glaube, das ist anders hier in Deutschland. Das finde ich schon super. Also viel Schrauben an der... Du sagtest gerade Erwachsenenbildung, da musst du erst mal hinterkommen. Aber es ist gar nicht so falsch. Ne? Also da käme ich jetzt drauf.
Ja.
Aber liebe Zuhörer, das ist jetzt aus dem Stegreif. Ich hatte keine Ahnung, was er mich da fragt. Aber das kann ich mir vorstellen.
Letzte Frage. Was verbindest du mit rational?
Ganz viel. Für mich mit Abstand des eines der besten Unternehmen in Deutschland, und das meine ich jetzt außer auch über die Branchengrenzen hinaus. Ich meine, ihr seid ja auch zur Factory des Jahres mal gemacht worden, und das ist eine riesen Auszeichnung. Rational war mein Wettbewerber, darüber habe ich euch kennengelernt und sehr schätzen gelernt. Ich wünschte Rational ab und zu ein wenig mehr dieses technokratisch deutsche Ingenieurswesen, und jetzt ohne Deutsch in Anführungsstrichen, dieses Ingenieurswesen getriebene Unternehmen, das es ist, und das ist auch ganz wichtig. Und man merkt, dass über die Jahre rational als Marke wärmer geworden ist. Das war früher kälter, und das freut mich total, weil es einfach eine sensationell gute Firma ist mit wirklich geilen Produkten. Und das auch aus Sicht des Wettbewerbers. Wir waren mal damals ziemlich gut und Head-to-Head für eine Zeit lang. Aber was ihr an Entwicklung da reinsteckt und Know-how, und ich wünsche mir manchmal, dass die Köche im Land nicht nur 10-20% der Funktionalität ausnutzen, denn da in den Dingern, da steckt so viel drin, da kann man noch viel mehr mitmachen. Also Ausbildung betreiben.
Ihr müsst ja Erwachsenenbildung, da war's.
Ja, ihr müsst da wirklich voll an die Frontlinie der Ausbildung.
Das stimmt. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Das war's schon.
Ja. Ich danke dir, André. Mir hat das wirklich Spaß gemacht.
Ja, mir erst.
Ich habe mich wahrscheinlich um Kopf und Kragen
gekümmert. Nee, gar nicht. Fand ich gar nicht. Dankeschön.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Rational und Frank Siebold.